Hallo ihr Lieben, schön, dass ihr wieder dabei seid. Anja und ich sind jetzt gerade wieder unterwegs zu unserer nächsten Station und dachten, wir reden mal wieder ein bisschen über ein Thema, das uns beschäftigt, im Bereich Bücher. Und heute habe ich mal das Thema ausgesucht, ja, weil es ein Thema ist, das mich grundsätzlich und immer und viel beschäftigt.
Das liegt dir sehr am Herzen, ne?
Übersetzungen, ja.
Oh Gott,
ich könnte das böse Wort. Stunden darüber reden. Wir versuchen
das nicht böse
Stunden
Wort, du hast reden. Es gesagt. Okay. Ja, Übersetzung, okay. Also, wie ihr ja vielleicht schon mitbekommen habt im Vorfeld, lesen wir beide auch immer häufiger, also du ja sowieso, aber ich auch immer häufiger, das Original, also das englische Original, jetzt nicht auf Französisch, Italienisch, Spanisch oder so. Wir reden hier in der Regel von Englisch, wenn wir das sagen. Und das hat so seine Vor- und Nachteile, finde ich. Also, okay, lassen wir erstmal dich vom Stapel ablästern, weil ich glaube, du hast dazu einfach viel zu sagen und fang doch direkt mal an und dann grätsch ich einfach rein, wenn du anfängst zu monologisieren, okay?
Okay, tatsächlich.
Da stand sie schon in den Startlöchern, okay.
Würde ich erstmal monologisieren, aber noch nicht zu meiner persönlichen Meinung, sondern ich finde es ganz interessant. Ich habe nämlich mal ein paar Zahlen dazu rausgesucht, zu dem Thema. Und zwar, rate mal grob, was meinst du, wie hoch ist der Anteil von Übersetzungen, also generell, im deutschen Buchmarkt, also eine Prozentzahl?
Boah, das ist total schwer, weil ich das gefühlt alles. ja, es ist ja einfach so. Oh Gott, das ist voll schwer. Ich sage jetzt einfach mal voll ins Blaue rein, 40%.
Nee. Tatsächlich ein ganzes Stück daneben. Ich war aber auch überrascht. Es sind nur, also es waren im Jahr 2019, mittlerweile mag es ein Ticken mehr sein, waren es 13,9%. Also relativ wenig, ich finde auch.
Ja, total wenig.
Übrigens Zahlen vom Börsenverein des Deutschen Buchhandels. Also es waren knapp 10.000 Büchern von über 70.000 Erstauflagen, die in Deutschland erschienen sind. 1951 übrigens lag der Anteil noch bei 8,2%. Also hat es sich jetzt gar nicht mal so massiv viel verändert. Also wenn du überlegst, von 51 bis 2000, also das sind 70 Jahre ungefähr. Und in der Zeit ist nur ungefähr 5% gestiegen, der Anteil an Übersetzungen. Ich finde auch gefühlt, denkt man, es wäre viel, viel mehr.
Ja, wenn ich jetzt auch gerade so überlege, was ich in letzter Zeit gelesen habe auch, ne? Deswegen habe ich jetzt so diese 40, man geht ja immer von sich selber aus, deswegen habe ich jetzt mal so ein bisschen weniger genommen als das, was ich so erinnere, was ich in letzter Zeit gelesen habe. Das ist krass, okay.
Komme ich aber auch noch zu nachher. Da gibt es nämlich noch ein paar interessante Infos. Okay. Nächste Frage, die du aber ganz sicher beantworten kannst. Was meinst du, ist die meist übersetzte Sprache am deutschen Buchmarkt?
Ja, Englisch nehme ich an, oder?
Ja, es ist Englisch. Ding, ding, ding.
Ah, oh, habe ich jetzt eine Waschmaschine gewonnen? Nice.
Was willst du mit einer Waschmaschine?
Sagt man das nicht so? Man hat eine Waschmaschine? Okay.
Ja, vielleicht. Okay, ich schicke dir dann nachher noch eine Waschmaschine zu. Aber tatsächlich, genau, sind es gut 60%. Und das ist auch ziemlich stabil. Ich glaube, so seit den 90ern. Davor ist es ziemlich krass angestiegen. Aber so seit den 90ern ungefähr ist es recht stabil. Also so ungefähr 60% Englisch. Was meinst du, sind die Top 2 und 3 unter den übersetzten Sprachen?
Wahrscheinlich irgendwas, was man gar nicht erwartet und irgendwas total basic bitch-mäßig. Also,
korrekt.
Ja, oder? Ja. Das, ja. Vielleicht französische Autoren, kenne ich ungefähr auch gar keinen. Also entweder Spanisch oder Französisch und keine Ahnung, Japanisch.
Okay, du hast gerade 3 Waschmaschinen gewonnen. Also tatsächlich Platz 2 Französisch mit 10,7% und Platz 3 Japanisch mit 10,4%.
Oh mein Gott! Weißt du, warum ich das gesagt habe? Weil da bestimmt ganz viel auch so, ich weiß nicht, was da jetzt reinzählt, aber diese ganzen Manga und so weiter.
Ja, genau, das habe ich mir auch gedacht. Also steht hier nicht so explizit, aber ich hätte auch gesagt, dass es viel über Mangas tatsächlich kommt. Und ich glaube, Französisch, das ist halt auch so eine deutsche Sache, ne? Also ich denke mal, dass weltweit vielleicht Spanisch dann eher höher im Kurs liegt, aber bei uns ist halt schon Französisch immer noch so ein bisschen diese deutsch-französische Freundschaft und so ein bisschen elitär. Genau, also Französisch, Japanisch und danach kommen ja so verschiedene europäische Sprachen, aber tatsächlich, das sind die 3 Top-Player und Englisch mit Abstand am meisten. Und noch eine letzte Frage. Du bist so gerade drin.
Ich bin im Flow.
4. Waschmaschine jetzt. Also, Lizenzvergabe.
Alter, ich brauche nur eine, aber okay.
Man kann nie genug Waschmaschinen haben. Okay. Wenn es um die Lizenzvergabe ins Ausland geht, also wenn es darum geht, quasi, welche deutschsprachigen Bücher übersetzt werden, was meinst du, ist da die größte Sprache sozusagen, in die übersetzt wird?
Das habe ich schon mal irgendwo gelesen, aber ich erinnere es nicht mehr. Ich rate jetzt tatsächlich. Ja. Verliere ich dann alle Waschmaschinen oder kriege ich dann einfach nur die, die ich jetzt gewonnen habe?
Ich meine, wenn du eh nur eine brauchst,
verlierst du halt die andere.
Du kriegst eine als Trostpreis auf jeden Fall. Raten, Kiddo.
Englisch?
Nein, ganz, ganz weit daneben. Okay. Tatsächlich Englisch nur 4,1%. Relativ weit abgeschlagen.
Wow. Niemand will unser Zeug lesen.
Okay. Ist so. Mit 19%, den höchsten Anteil, hat Chinesisch. I know.
Okay.
Hat mich auch sehr überrascht. Chinesisch, Russisch und dann Spanisch. Wow, hatte ich überhaupt nicht erwartet. Tatsächlich stammen immerhin 8-9% aller Übersetzungen weltweit aus dem Deutschen. Also gar nicht mal so schlecht.
Wow, das ist nicht schlecht.
Und es sind vor allem Philosophie-Sachen und Klassiker. Ja, also ne, Kant.
Das Land der Dichter und Denker.
Genau,
ne?
Kant, Goethe, die ganzen Oldschool-Buddies sind immer noch hoch im Kurs.
Okay, nein, nicht Buh, aber. Ja, es hat seitdem auch schon mal was Besseres gegeben, finde ich ja immer, aber okay.
Ja, aber in der Welt werden wir nur dafür überhaupt noch ein bisschen gewertschätzt, scheinbar, und für unsere Autos, you know. Also, was ich mal aber an diesen Zahlen sehr interessant finde, und da geht es jetzt wirklich mal um den globalen Buchmarkt, ich habe da einen ganz interessanten Zeitartikel gefunden, ein Interview eigentlich mehr, mit einer Kultursoziologin, nämlich Giselle Sapiro. Ich hoffe, ich spreche das halbwegs richtig aus. Also, wir verlinken den auf jeden Fall mal in die Shownotes. Das fand ich echt ganz interessant. Und zwar sagt sie, ich zitiere mal, der globale Buchmarkt ist durch Widersprüche geprägt. Zwar steigt die Zahl der übersetzten Titel, aber es sind die immer gleichen Sprachen, aus denen übersetzt wird. Und diese dominanten Sprachgebiete, aus denen die meisten Titel übersetzt werden, importieren selbst die wenigsten Bücher. Und hier beziehen wir uns mal ganz besonders auf die USA tatsächlich. Okay. Und daher kommt nämlich auch das, was du gerade eben gesagt hast, dass man denkt, wenn ich in die Buchhandlung gehe, dann sehe ich doch nur Übersetzungen gefühlt und nur irgendwelche amerikanischen Sachen. Das liegt halt daran, dass aus dem Englischen vor allem kommerzielle Genres übersetzt werden, also Krimis, Science-Fiction, Romance. Tatsächlich werden genau diese Genres aber kaum ins Englische übersetzt. Also aus den anderen Sprachen werden meist literarische Romane übersetzt. Das heißt, alles, was halt die ganzen Bestseller sind, die Sachen, die sich verkaufen wie Bolle, das sind tatsächlich die Übersetzungen aus dem Englischen.
Ja, aber das liegt auch daran, dass du ja als englisches Land brauchst du ja eigentlich keinen Import aus anderen Ländern, weil das Angebot ist ja eh schon so groß, dadurch, dass halt die USA so groß ist. Dann gibt es noch Großbritannien. Dann gibt es, glaube ich, auch viele Autoren im Ausland, die einfach auf Englisch schreiben, weil es sich so besser verkaufen lässt. Also ich verstehe schon, die haben einfach das, also die Nachfrage gar nicht nach noch mehr, glaube ich, oder?
Was ist so. Du? Also es ist auch natürlich für den US-Verlag einfacher, auf Englisch zu veröffentlichen, als sich um diese ganzen Übersetzungen zu kümmern. Und man muss ja auch mal bedenken, irgendwer muss ja auch das Original gelesen haben. Ich meine, man kennt das. Leider ist ja der Anteil der Menschen in den USA zum Beispiel, die tatsächlich eine Zweitsprache sprechen, die sie in der Schule gelernt haben, wie wir, relativ gering. Mhm. Also, dass du jetzt Leute hast, die regelmäßig auf Spanisch, Italienisch, Koreanisch, whatever lesen, ist, glaube ich, relativ gering. Die müssen ja aber irgendwo auch in den Agenturen oder Verlagen sogar sitzen. So wie bei uns halt auch Leute sitzen, die englische Bücher zum Beispiel lesen und sagen, oh, dafür wollen wir die Lizenzrechte haben. Und umgekehrt, wird natürlich viel mehr auf Englisch gelesen. Also das ist halt im Prinzip so ein Teufelskreis. Es wird sehr viel auf Englisch veröffentlicht, also lesen das mehr Leute, also wollen mehr Leute die Lizenzen haben. Und genau, es ist einfach keine Not da in den USA, sage ich mal.
Nee, das ist ja auch bei Filmen, Schauspielern und Musikern schon so.
Genau.
Wenn du ein erfolgreicher Schauspieler, Musiker, irgendwas in den USA bist, reicht das schon vollkommen, um Millionen von Tonträgern zu verkaufen oder so und so viele Leute ins Kino zu locken.
Ja. Und tatsächlich ist es auch so, dass große Buchhandelsketten, wie zum Beispiel Barnes & Noble, das ist ja eine Riesenkette in den USA, die wollen keine Übersetzung im Regal haben, weil sie glauben, dass es sich nicht verkauft. Was natürlich eine total bescheuerte, selbsterfüllende Prophezeiung ist. Okay. Also wenn du sagst, wollen wir nicht haben, denn es verkauft sich nicht, dann kann es sich auch nicht verkaufen. Die Zahlen sind noch schlechter und dann sagen sie umso mehr, wollen wir nicht haben, das verkauft sich ja nicht. Also es ist eigentlich echt, echt absurd.
Gut, aber man sieht ja am deutschen Markt, dass das gehen kann, oder?
Ja, also ich glaube, das ist halt einfach echt eine Entwicklung, die sich immer wieder selbst bestätigt in den letzten Jahren. Noch eine Sache mehr aus diesem Interview, wie gesagt, wir verlinken euch das mal. In den USA gibt es mittlerweile eine Bewegung für mehr Übersetzungen. Da haben sich also ÜbersetzerInnen, kleine Verlage und auch andere zusammengeschlossen und die verleihen halt Preise und veranstalten Festivals und so weiter. Und, finde ich ganz süß, haben jetzt sich quasi einen neuen Namen für dieses Kind ausgedacht. Also statt Translations sagen sie jetzt International Literature, was natürlich viel fancier klingt. Ich weiß auch nicht, um dem Ganzen irgendwie ein bisschen einen neuen Anstrich zu geben. Jetzt kommt aber ein ziemlicher Schocker, muss ich sagen. Es gibt nämlich einen neuen Player, der ziemlich viel ins Englische übersetzt. Oder dafür sorgt, dass viel ins Englische übersetzt wird. Und rate mal, wer das ist.
Ist das jetzt eine Buchhandelskette? Oder was meinst du jetzt mit einem Land?
Nee.
Hä? Ein Mensch?
Nein.
Hä?
Ein internationaler Player am Markt, sag ich mal.
Ach, du meinst den, dessen Namen wir nicht nennen?
Genau.
Der von A bis Z alles verkauft.
Der von A bis Z alles verkauft, der Voldemort unter den Buchhandlungsketten, wenn man sie denn so nennen kann.
Was für eine Buchhandlungskette, sagt
nicht da? Mittlerweile haben die doch ihre eigenen Buchläden tatsächlich. Diese riesigen Dinger, wo du doch, glaube ich, nicht mal mehr bezahlst, sondern wo quasi das automatisch gescannt wird und du die ganze Zeit gefilmt wirst und sowas.
Kiddo, im unabhängigen Buchhandel ist gerade einer tot umgefallen, weil du das gesagt hast.
Ich weiß. Also, wir sprechen es nochmal kurz aus für alle, die es tatsächlich nicht verstanden haben. Es geht natürlich um Amazon. Und es hat sich zur Aufgabe gemacht, mehr Übersetzungen an den Markt zu bringen, was für die natürlich auch einfacher ist, weil die ja unfassbare Mengen an Daten haben und tatsächlich anhand dieser Daten relativ gut vorhersagen können, welche Bücher sich zum Beispiel in den USA gut verkaufen würden und welche es sich daher lohnt zu übersetzen. Ganz interessant. Also ich meine, es ist natürlich schlimm, dass es ausgerechnet die sind, die das jetzt so ein bisschen pushen. Andererseits, wenn das so ein bisschen einen Anstoß gibt, sage ich mal, um die Branche wieder ein bisschen zu verändern, da sollte halt auch mal was passieren, denn tatsächlich ist es ja so, dass die USA eh schon so viele Branchen dominieren, vor allem Medienbranchen, also Film, Fernsehen, Musik, Musicals sogar, keine Ahnung, also so Größen wie Hollywood und Broadway und so weiter. Und dann wäre es ja schön, wenn zumindest die Literaturwelt irgendwie mal wieder ein bisschen diverser würde und man zumindest nicht da immer nur diese USA-zentrische, sehr westliche Sicht auf die gesamte Welt bekommt.
Ja.
Aber ja, dass es nun ausgerechnet Amazon sein muss, die da vielleicht mal so ein bisschen einen Anstoß geben in eine andere Richtung, ist natürlich nicht ideal.
Ja, da schlagen so zwei Herzen in unserer Brust, gell? Das ist einfach...
Es ist ein zweischneidiges Schwert. Aber ich muss sagen, mich haben diese ganzen Zahlen echt ein bisschen überrascht. Es ist schon logisch, aber dass die Anteile tatsächlich respektive so groß und so klein sind, hätte ich nicht erwartet. Wir müssen aber auch mal sagen, dass tatsächlich auch der englischsprachige Anteil, also amerikanische und britische Anteil an unseren Bücherbusbüchern bisher sehr, sehr hoch war. Also wir bestätigen hier auch die Regel. Aber genau, also der englischsprachige Anteil, glaube ich, wird schon tendenziell in den Buchhandlungen höher. Also dass auch das immer mehr nachgefragt ist, dass sie halt auch die Originale führen.
Ja, wir haben jetzt halt auch nur wird gesagt, unsere Bildungsschicht im Kopf.
Klar.
Also gerade so in meinem Bekanntenkreis, Leute, mit denen ich mich über Bücher unterhalte, da sind schon relativ viele dabei, die auch mal original lesen. Aber da darf man halt auch nicht von der breiten Masse ausgehen. Also wenn ich halt immer so denke, was so im Spiegel Bestsellerregal steht oder was eine erfolgreiche Serie oder so war, also eine Buchserie, da schwimmt man immer so ein bisschen in seiner eigenen Blase. Ne? Ich glaube, da ist dann wiederum der deutsche Anteil, also der Anteil deutscher Autoren schon relativ hoch.
Bei der Spiegel-Bestsellerliste, meinst du jetzt? Finde ich nämlich tatsächlich auch. Also da bin ich immer überrascht. Ja. Das sind so, ich muss gestehen, ich beobachte den deutschen Buchmarkt viel zu wenig. Und das bisschen, was ich mitkriege, sind halt die Sachen, die auf der Bestsellerliste stehen. Das muss man sagen. Und ich finde auch, da ist der Anteil an deutschen Werken doch noch relativ hoch. Und sei es, da haben wir vorher auch schon mal drüber gesprochen, nur weil die Leute es kaufen, um es im Regal stehen zu haben, ohne es wirklich zu lesen. Das ist immer noch mal eine andere Frage. Wir reden hier nur von verkauften Büchern. Aber zumindest will man anscheinend nach außen doch noch ein bisschen kommunizieren. Ja, ich lese auch deutsche Literatur.
Ja, ich weiß, ich schon, ne? Also mir kommt das auch so vor. Gerade gut bei Sachbüchern, wer liest schon übersetzte Sachbücher, aber jetzt auch bei den Romanen und so weiter, da ist schon immer viel Deutsches dabei.
Also würdest du auch sagen, ich würde fast behaupten, dass es so ist, dass deutsche Literatur, auch wenn sie schlecht ist, sag ich mal, in unseren Köpfen immer noch so ein bisschen diesen etwas elitäreren Ruf genießt? Also würdest du sagen, dass sagt man, ein deutscher Krimi tendenziell höher angesehen wird als ein amerikanischer Krimi?
Nee. Ja, das kommt total aufs Genre an.
Nee.
It depends, wie man so schön sagt. Also bei mir kommt das total aufs Genre an. Also bei Krimis zum Beispiel vertraue ich einfach stark auf Skandinavien.
Mhm. Stimmt, die sind natürlich sehr stark in ihrem Bereich.
Deutsche Krimis sind halt immer so, ich weiß auch nicht, die sind halt wirklich so Standard, da kriege ich echt ein bisschen Ausschlag davon. Aber dann bei Romanen, wahnsinnigen Trash. Also in Deutschland ist es ja brutal. Also da rede ich halt echt auch, hatten wir schon ganz oft, von diesen Blümchenbüchern, wo ich halt schon sofort sehe, okay, da ist eine Tulpe auf dem Bild, offensichtlich ist...
aber da ist ja auch viel übersetzt.
Weißt du?
Ich finde, das verbinde ich tatsächlich mehr noch mit...
aus dem Britischen komischerweise
viel. Aus dem Britischen tatsächlich, das, also diese Chick-Lit-Geschichte verbinde ich mehr mit britischen und auch amerikanischen Autorinnen, ja, meistens.
Ja.
Ich muss sagen, so gerade im Romanbereich finde ich nämlich... Aber wie gesagt, ich beschäftige mich damit auch nicht genug. Aber so von dem, was ich mitbekommen habe in den letzten Jahren, habe ich nämlich immer das Gefühl, dass die deutschen Romane wahnsinnig elitär sind und immer versuchen, wahnsinnig schlau zu sein und wahnsinnig tiefgründig. Deswegen, lese ich vielleicht auch tatsächlich lieber britische und amerikanische Romane, weil die mir so ein bisschen mehr down to earth sind tatsächlich, irgendwie so ein bisschen greifbarer. Also ich finde, die deutsche Romanlandschaft versucht sich immer diese wahnsinnig schwere Kost irgendwie selbst aufzuzwängen. Und ich denke mal so, muss das sein? Kann man nicht auch mal irgendwas schreiben, was sich einfach gut wegliest und unterhaltsam ist? Muss ich immer gleich die ganze Welt in Frage stellen?
Das wollte ich gerade sagen. Im Kontrast zu diesen totalen trashigen Romanen stehen halt immer diese super überambitionierten Romane, so Daniel Kehmann, Juli C., was ich total gerne lese. Also auch gesellschaftskritisch und auch so ein bisschen, ich sage jetzt mal, höher intellektuell. Aber was ich halt immer so schade finde, ist, dass du es ja als Autor in der, in der deutschen Literaturlandschaft gar nicht so weit schaffst, wenn das nicht so ein Buch ist. Ich meine, da landest du bei deinem Scheck in der Mülltonne. zum literarischen Quartett kannst du nur als Zuschauer gehen und keine Ahnung. Also das ist halt was, wo ich sage, okay, das finde ich schade. Da haben wir ja auch schon in einer anderen From the Road-Folge drüber gesprochen, über diese Literaturkritiken.
Genau.
Das finde ich halt schade, dass man da halt immer so in eine Ecke gestellt wird. Und ich glaube, das haben wir uns so ein bisschen erarbeitet, dieses Dichter- und Denkertum. Mhm. Und da lösen sich viele Autoren ungern davon. Das gibt es, finde ich, im englischsprachigen Raum nicht ganz so. Aber ich habe ja zu dir auch schon mal gesagt, dass ich oft finde, dass deutsche Bücher einfach unheimlich schön klingen können. Und ich deswegen häufig, wenn ich dann von vielen deutschen, sehr guten Büchern auf Englisch umsteige, das immer so ein bisschen flapsig rüberkommt. Auch wenn das Buch an sich... total ernstes System hat und sicher auch von einem sehr, sehr guten Autor geschrieben wurde, aber es ist einfach die Sprache an sich, die da schon so ein bisschen einfach anders ist. Deutsch ist halt auch so eine Sprache, die, wenn man will, so geschrieben werden kann, dass man sie auch sicher nicht versteht, wenn es sein muss. Oder weiß ich nicht, einen Doktortitel
braucht. Lustig, finde ich interessant. Mir geht es nämlich ja eigentlich genau andersrum.
Hast du schon mal gesagt, ja?
Ja, weil ich ja echt, also ich muss ja sagen, tatsächlich, ich würde behaupten, circa 90 bis 95% aller Medien, die ich konsumiere ich auf Englisch, das ist so. Also Serien, Filme, Bücher, eigentlich echt fast alles. Also dass da mal was Deutsches zwischenkommt, ist relativ selten. Und bei mir ist es nämlich so, also Übersetzungen ins Deutsche ertrage ich überhaupt nicht. Also bei Büchern überhaupt nicht, da kriege ich Ausschlag von. Also ich habe es extremst selten, wenn ich überhaupt mal Übersetzungen lese, dass ich tatsächlich denke, ah ja, kann man lesen, ohne dass ich die ganze Zeit denke, oh mein Gott, das klingt...
Kann man lesen, ist aber auch anstrengend, wenn du dich 400 Seiten durchquälst,
ist so, oder? Ist so. Warum? Ja. Da kommen wir gleich nochmal zu. Mir geht es nämlich immer so, dadurch, dass ich so krass an diesen etwas anderen, und da stimme ich dir absolut zu, etwas anderen Sprachfluss sozusagen oder... wie will man es nennen, diesen etwas anderen Ton vielleicht, gewöhnt bin, fällt es mir immer wahnsinnig schwer, auf Deutsch zu lesen. Und selbst wenn es keine Übersetzung ist, also selbst wenn es ein Original ist, geht es mir wirklich mittlerweile so, dass es für mich einfach gestelzt und hochgestochen und unnatürlich klingt. Also ich habe das ganz selten, ich muss da zum Beispiel mal eine Lanze brechen für Maike Winnemuth. Von der habe ich ja vor einer Weile, vielleicht habt ihr es auf Instagram gesehen, Bin im Garten gelesen. Und ich habe dieses Buch verschlungen. Ich fand es so toll und tatsächlich auch zu einem großen Teil dem geschuldet.
Oh Gott. Ja, gerade haben wir noch gelästert über Leute, die kein Deutsch können. Ja.
Ich habe nicht gelästert. Jedenfalls, ich glaube, es heißt dem geschuldet, dass sie wahnsinnig toll schreibt. Also die Frau hat einfach eine wahnsinnig tolle Schreibe. Sie ist ja auch ausgebildete Journalistin und ich finde, das merkst du auch irgendwie. Das ist so eine, ich weiß nicht, das fließt einfach. Also das war so cool, das habe ich mal wieder richtig genossen, ein deutsches Buch zu lesen. Oder wie ich sagte, hatte ich ja glaube ich auch neulich erwähnt, in der Hundefolge bei dem Cornelia Funke-Buch ging es mir auch ähnlich. Das, also da nicht unbedingt, dass mir der Schreibstil so mega auffällig in im Gedächtnis geblieben ist, sondern dass er einfach gut geflossen ist quasi. Also dass ich den beim Hören nicht so gemerkt habe sozusagen, dass ich nicht dachte, Deutsch.
Aber im Grunde deckt sich das ja so ein bisschen mit dem, was ich gesagt habe. Ich habe es halt ein bisschen positiver formuliert, dass das Deutsche oft so, so ein bisschen übersophisticated ist und du findest es halt dann schon dahingehend anstrengend, oder?
Nee, gar nicht mal anstrengend. Also nicht so, dass ich es
Oder
nicht,
unnatürlich.
Ja, unnatürlich. Nicht so, dass ich es nicht verstehe, sondern dass es für mich einfach natürlich klingt. Aber ich glaube, das hat einfach wirklich damit zu tun, dass, wie soll ich sagen, ich bin es einfach nicht mehr gewohnt. Ich glaube, wenn ich jetzt sagen würde, hey, ich mache mir jetzt mal eine Challenge und lese jetzt irgendwie das nächste halbe Jahr nur noch auf Deutsch, dann würde ich bestimmt auch mehr wieder da reinfinden. Aber warum sollte ich? Ja, da habe ich keine Lust. Aber ich finde es interessant. Ich glaube, meinst du, dass es zum Beispiel an sowas liegen könnte, dass Englisch, also die Wörter und dementsprechend auch die Sätze meistens kürzer sind zum Beispiel und vielleicht deswegen einfacher wirken? Ja. Oder was du im Englischen ja auch viel mehr hast, sind diese Contractions, wie das heißt, also sowas wie isn't oder can't oder sowas, also dass Worte quasi zusammengezogen werden mit dem Apostroph, was irgendwie gleich ein bisschen flapsiger aussieht, weil du es im Deutschen nicht machst, weil wir da immer so schön alles aufschreiben.
Das kann gut sein, Es liegt, glaube ich, auch bei mir ein bisschen daran, dass, also ich lese schon viel Englisch, aber ich lese deutlich, deutlich mehr auf Deutsch. Mm. Und ich bin einfach diese Schachtelsätze gewöhnt. Und im Deutschen muss man ja einfach sagen, jemand, der in so einem abgehackten Nominalstil schreibt und keinen Nebensatz kennt, ist ja einfach mal in der Regel ein schlechter Autor. Also dieses Julia geht zur Schule, Julia Fahrer ist auf dem Weg zur Schule, Julia, ja, genau, Lilo ruft Tilo oder so, wie in der Erstklassfibel.
Hatte die nicht Fahrernfu?
Was? Nein. Ey, meine Erstklassfibel war noch von Anno dazu mal. Ich glaube, die hat meine Mutter schon.
Also ich meine, allein die Tatsache, dass du Fibel sagst, das ist ein Wort, das ich einfach in meinem Leben noch nie in den Mund genommen habe. Nee, bei uns war das früher, ich habe Lesen gelernt mit Farah und Fu. Das waren so zwei Handpuppen bei uns. Ich weiß nicht, was die darstellen sollten. Und dann waren immer so, Farah ruft Fu. Fu ruft Farah. Farah ruft Uff. Oder irgendwie sowas.
Wow.
Und dann rechnen habe ich gelernt mit Zalix und Saline.
Hä? Okay, nein, das...
Was hattest du für eine traurige Kindheit im Süden?
Das liegt nicht am Süden. Das liegt daran wahrscheinlich eher, dass ich total am Land aufgewachsen bin. Und in unserer Schule war der Schulleiter so geizig, dass wir nicht mal irgendwas, also irgendwie Material hatten. Ich glaube, wir hatten echt noch die UdSSR auf unseren Landkarten. um jetzt mal zum Thema zurückzukommen. Ich persönlich sehe halt grundsätzlich, und das ist auch so ein bisschen, warum es mir eigentlich egal ist, ob Hörbuch, Buch, E-Book oder so. Ich sehe einfach eine Geschichte als Geschichte. Und es ist mir relativ egal, in welcher Sprache ich das lese, auf welchem Medium oder ob ich es mir anhöre oder selber lese. Das ist so ein grundsätzliches Ding bei mir. Mhm. Also es ist mir, natürlich geht irgendwie immer ein bisschen was verloren und dieses klassische Lost in Translation gibt es in dem Fall auch. Aber die Kerngeschichte habe ich trotzdem verstanden und kenne sie, auch wenn der Übersetzer eine totale Null ist. Ja, also ich bin da halt nicht so, ich weiß nicht, du bist da mehr sprachgesteuert. Bei dir hängt das so ein bisschen auch an der Art, wie es rübergebracht wird, oder?
Total. Ich muss sagen, also ich bin da ja auch relativ vorbelastet. Ich war schon immer so ein absoluter Sprachnerd und ich habe ja tatsächlich auch Anglistik, Amerikanistik studiert. Das bedeutet dann auch Literaturwissenschaften und Linguistik und diesen ganzen Spaß. Und ich bin immer der miese Mensch, der irgendwie andere Leute verbessert und ihnen irgendwie sagt, was sie gerade falsch sagen. Ich bin so jemand, der keine Ahnung, die hier, der Dativ ist dem Genitiv sein Tod, Hörbücher, monatelang zum Einschlafen gehört hat.
Wow, okay.
Just saying. Also nicht, daran sieht man aber auch, ist es nicht so, dass ich nicht generell ein Fan der deutschen Sprache bin. Ich finde die deutsche Sprache eigentlich sehr schön und auch, obwohl ihr Ruf irgendwie so schlecht ist in der Welt, außer bei Kant und Goethe, finde ich, ist es eine wahnsinnig schöne Sprache. Ich mag viele Dinge dran, zum Beispiel finde ich das Deutsch sehr, sehr präzise ist, was aber auch dann tatsächlich in der Übersetzung manchmal ein bisschen schwierig ist, weil Deutsch zum Beispiel an einigen Stellen, da gibt es auch einen Fachbegriff, den ich vergessen habe, es funktioniert in beide Richtungen, aber ich würde fast behaupten, rein intuitiv jetzt, dass es so ist, dass wir im Deutschen oft mehrere Begriffe haben, für die es zum Beispiel im Englischen nur einen Begriff gibt. Also, dass wir quasi noch stärker unterscheiden, dass wir da noch mehr Nuancen drin haben irgendwie in unserer Sprache an einigen Stellen. Ja. Und das ist zum Beispiel auch was, woran es dann bei Übersetzung hapert, dass ich manchmal denke, ach ja, okay, ich weiß, was du sagen möchtest, aber es trifft es irgendwie nicht genau.
Ja.
Und ja, also ich meine, was sich zum Beispiel sehr schlecht übersetzen lässt, finde ich, ist Humor und Wortspiele. Das merkt man wahnsinnig gut an übersetzten amerikanischen Sitcoms. Also sowas wie How I Met Your Mother oder sowas. Entschuldigung, das ist auf Deutsch einfach null lustig. Also wirklich.
Nee, die Witze sind einfach nicht, also so es gibt oft einfach keinen Sinn. Ne?
So gar nicht, nee. Also weil die dann auf Biegen und Brechen versuchen, das irgendwie noch so ein bisschen am Original zu halten. Aber es funktioniert einfach nicht. Also man merkt nämlich oft, finde ich, dass viele ÜbersetzerInnen und ich weiß, es ist kein gut bezahlter Job und die haben dann letztendlich auch einfach nicht so viel Zeit, sonst wie lange an der Übersetzung zu sitzen. Aber manchmal denke ich echt so, dann übersetzt lieber ein bisschen freier und dafür natürlicher, weißt du? Denn ganz oft kleben die so am Original und dann denke ich immer, das ist okay für einen ersten Entwurf, aber in einem zweiten Schritt hätte man drüber gehen müssen und sagen müssen, okay, an welchen Stellen klingt es einfach nicht wie etwas, was man auf Deutsch sagen würde. Und das nämlich ganz oft, also nicht nur bei Humor und bei Wortspielen und Sprichwörtern, das ist ganz oft, dass ich denke, dieses Sprichwort gibt es im Deutschen gar nicht, wieso übersetzt du das so? Sondern wirklich einfach, dass es generell, dass ich denke, nee, beweg dich lieber ein bisschen mehr vom Original weg. Das gab es nämlich mal, ich weiß nicht, ob ich es mir einbilde, ich glaube nicht, dass die mal einige alte Disney-Filme vor ein paar Jahren neu aufgelegt haben, sowas wie Ariel, die Meerjungfrau. Und in dem Zuge haben sie die Lyrics für die Lieder neu geschrieben. Also nicht komplett neu, glaube ich, aber in gewissen Teilen angepasst, dass sie quasi näher am Original sind. Und denkst du, nee, warum? Also ja, nee, die Übersetzungen sind nicht einwandfrei. Also die deutschen Übersetzungen dieser Disney-Lieder waren dann halt nicht ganz im Original, aber sie waren in sich stimmig. Und das finde ich halt am Ende des Tages wichtiger. Also klar, es ist immer schwierig, absolut, weil du auch irgendwie die Stimme, absolut, die originale Stimme sozusagen der Geschichte und den Ton rüberbringen möchtest, aber das ist sowas, da muss man halt irgendwie die Balance finden und das finden halt viele nicht in ihren Übersetzungen.
Ich habe da ein totales Paradebeispiel, das ist zwar aus dem Film, aber ist egal, ich weiß gar nicht mehr, welcher Film das war, der war so schlecht, den habe ich einfach direkt gelöscht aus meinem Kopf. Da sieht man nämlich, wie 4 oder 5 Leute in einem Cabrio so in den Sonnenuntergang fahren und im Off sagt jemand auf Deutsch: Freunde fühlen sich an wie zu Hause, deswegen nennt man sie Buddies.
Ja, davon hast du mir, glaube ich, schon mal erzählt.
Ich gucke so rüber zu meiner Freundin, mit der ich das geguckt habe, und sage so: Hä? Vor allem, das war noch der Abschlusssatz, der dir am längsten im Kopf bleibt. Es, und dann haben wir gedacht, okay, ich glaube, ich weiß, wo das Problem liegt. Weil im Englischen, im Original, sagen die nämlich:
Homies.
Friends do feel like home. That's why you call them homies. Ja, und ich war so: Alter. Ernsthaft. Vor allem, das war halt dieser Satz, nicht so ein Nebensatz, den irgendeiner in der Bar irgendwem zubrüllt, sondern das war der letzte Satz, den jemand sagt, wenn er in den Sonnenuntergang fährt. Vor Abspann. Also das, was dir echt im Kopf bleibt. Und ich weiß schon nicht mehr, worum der Film ging, aber ich habe mich einfach so darüber aufgeregt, weil der ganze Satz ergab einfach keinen Sinn, so wie er da gesagt wurde. Und das ist so das Paradebeispiel. Da hat einer einfach 1:1 übersetzt oder halt Homies durch Buddies. Da wäre es noch besser gewesen, sie hätten auf Deutsch auch Homies gesagt, finde ich. Das Wort Home kennen die Leute vielleicht irgendwie auch, wenn sie jetzt nicht so gut Englisch können. Das ergibt einfach noch mehr Sinn, weil ich weiß gar nicht, wo das Wort Buddies überhaupt herkommt. Und es ist ja auch ein englisches Wort.
Ja.
Also das war total, mir dachte, okay. Das ist so ärgerlich an der Stelle, weil du dann echt so denkst, okay, hast du ja ungefähr null Mühe gegeben, danke für nix.
Ist so. Also da ist es ja tatsächlich auch so, dass bei Filmen und Serien generell mittlerweile viel weniger Zeit für alles bleibt. Also für diesen kompletten Produktionsprozess, dass die Leute einfach unfassbar schnell erwarten, dass da neue Sachen kommen, dass die Sachen auch super schnell ja mal auf DVD oder halt online erscheinen und keine Ahnung was. Also da sind die ganzen Abläufe so gestrafft worden und unter anderem halt, muss man auch ganz klar sagen, würde ich behaupten, die Übersetzung. Also das merkst du einfach, das ist oft so lieblos gemacht, wenn es jetzt nicht der Mega-Blockbuster ist, der halt auch in deutschen Kinos super viel einbringen soll. Ich weiß nicht, wie man an diese Jobs rankommt, aber ich wünsche mir oft, ich würde irgendwie in dem Bereich arbeiten. Ich würde super gerne einfach irgendwie sowas übersetzen.
Ja. Ich weiß nicht, ob das so spaßig ist.
Wahrscheinlich.
Du hast so viel Übersetzung auch.
Wahrscheinlich also nicht. Wahrscheinlich auch, weil ich einfach pro Woche 500 Überstunden machen würde, weil ich immer zu perfektionistisch bin.
Ein Bekannter von mir war ja Synchronsprecher bei Game of Thrones.
Ach, okay. Wen hat er gesprochen?
Oh Gott, diesen bärtigen roten Typen an der Mauer. Ach, wie hieß der denn nochmal?
Ja, irgendwas mit T.
Warte mal.
Ich habe ihn genau vor Augen.
Ja.
Der so Best Buddies mit Jon Snow war.
Besetzung, Stefan. Tormund.
Genau, sagte ich doch. Irgendwas mit T. Tormund, genau.
Tormund, genau. Also der war der Synchronsprecher von Tormund im Deutschen. Und der ist, also davor war der doch immer in so deutschen Krimis immer wieder mal und so. Halt beim Film einfach. Das ist eigentlich Theaterschauspieler.
Mhm.
Und der sagt, das hat sich so verändert. Also der ist schon ein bisschen älter und der ist auch schon ein bisschen länger drin. Kennt halt auch ein paar Drehbuchautoren, der hat gesagt, die hast also gefühlt machst du jetzt alles in, weiß ich nicht, einem Fünftel der Zeit oder so.
Ja.
Also die Autoren haben weniger Zeit, die Schauspieler haben weniger Zeit für Drehtage. Also
ja.
Es müssen deutlich mehr Szenen am Tag gedreht werden. Mhm. Und ich glaube, um jetzt mal wieder zum Thema zurückzukommen, ist, glaube ich, bei den Büchern nicht anders. Es ist einfach... Es ist eh schon eine Kunst, wenn du jemanden hast, der beide Sprachen so gut beherrscht, dass du einfach nicht das Gefühl hast, dass du überhaupt eine Übersetzung vor dir hast. Und wenn derjenige dann auch noch keine Zeit dafür hat und das so zack, 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 ich meine, das kennen wir ja auch im Verlagsalltag, ist das ja auch einfach nur mal inzwischen so. Das ist schon, also, ich verstehe, dass du viele Originale liest, auch aus dem Grund.
Mhm.
Weil ich habe auch das Gefühl, die Übersetzungen werden immer schlechter. Ich habe zum Beispiel ja fast, ne, ich habe alle Donna Leon Bücher gelesen.
Mhm.
Und ich wage zu behaupten, dass bei Diogenes, das ist ja ein Schweizer Verlag, immer noch relativ das Geld ganz locker, also schon recht locker sitzt.
Mhm.
Und ich glaube, dass die sehr gute Übersetzer haben. Also das Deutsch, jetzt gerade bei Donna Leon, das ist schon sehr kunstfertig. Also da bin ich oft beeindruckt und lese auch Sätze mehrmals, weil es einfach schön klingt. Aber innerhalb dieser Reihe wurde es tatsächlich schlechter in den letzten Jahren. Es kann auch sein, dass die Bücher immer schlechter werden. Das kann ich jetzt nicht beurteilen, weil ich das Original jetzt nie gelesen habe. Aber es ist mir die letzten Male schon aufgefallen, dass die Sätze nicht mehr ganz so schön klingen.
Aber hast du nachgeschaut? Hat da der Übersetzer oder die Übersetzerin gewechselt?
Nee, tatsächlich nicht. Ich denke, beziehungsweise ich habe irgendwann nicht mehr nachgeguckt, aber da wurde mal gewechselt, aber ich bin mir jetzt nicht sicher, ob es mir dann da an dem Knick aufgefallen ist sozusagen. Das weiß ich jetzt nicht mehr, aber es ist mir einfach irgendwann mal aufgefallen.
Ich erinnere mich, dass zu meiner Studienzeit, ich weiß gar nicht, das war bei irgendeiner Ringvorlesung, glaube ich, in meinem Nebenfach oder so, war mal eine Übersetzerin, also literarische Übersetzerin tatsächlich zu Gast und hat halt so ein bisschen aus ihrem Arbeitsalltag erzählt. Also ich meine, das ist jetzt auch schon wieder bestimmt 5 Jahre her oder sowas. Und ich denke auch mal nicht, dass die Entwicklung besser wird, sondern eher schlechter. Da hat sie halt auch schon gesagt, dass es mittlerweile halt auch so ist, dass sich kaum noch ein Verlag fest angestellte ÜbersetzerInnen leistet. Also das ist halt hauptsächlich freiberuflich tatsächlich. Und dann wird halt wirklich nach Seite, glaube ich, bezahlt und wirklich erschreckend gering. Also
so.
Da sagt man halt nicht, ich nehme mir jetzt mal 3-4 Monate Zeit, um dieses Buch super penibel und toll zu übersetzen. Das ist so. Klar, einige Verlage lassen da halt noch ein bisschen mehr springen, da musst du ja Glück haben. Oder halt auch bei natürlich den Bestseller-Autoren oder sowas, dann sagen die, ja, okay, da investieren wir jetzt vielleicht mal ein bisschen mehr. Ich finde, dasselbe merkst du auch beim Lektorat zum Beispiel, dass das auch, dass ich manchmal Bücher in der Hand hatte, wo ich dachte, das kann doch nicht sein, dass das schon durch ein Lektorat gegangen ist, wenn mir,
das
beim,
denke ich mir,
wenn mir
auch
beim ersten Lesen schon wirklich grobe Grammatik und Rechtschreibfehler auffallen, mal abgesehen von inhaltlichen Dingen.
Voll, ey. Voll.
Also da merkst du halt leider auch, dass das an vielen Ecken und Enden gespart wird und Übersetzung ist halt einfach nur ein Teil davon.
Ja, aber dann denke ich mir aber auch wieder, wenn du mal, also ich habe vorhin schon gesagt, mir geht es immer mehr um die Geschichte. Ich bin jetzt nicht so gebunden an Sprache. Aber eigentlich ist es dann ja schon so, dass es ein bisschen Flüsterpost ist. Je nachdem, wie der Übersetzer so ist. Du hast einfach nicht das gelesen, was der Autor in seinem Wohnzimmer, Büro, was auch immer, niedergeschrieben hat.
Ja.
Das ist das, was ich mir dann denke, okay, jetzt könntest du mal wieder mehr Original lesen. Gerade bei so Autoren, die ich echt wahnsinnig gerne mache, zum Beispiel Stephen King, habe ich jetzt schon öfter einfach mal mir ein englisches Hörbuch angehört oder das Original gelesen, weil er einfach ein wahnsinnig schönes Englisch hat. Und da ist es schon echt schade, ja, wenn man sagt, okay, ich mag diesen Autor wahnsinnig gerne, aber eigentlich kann ich seinen Schreibstil gar nicht beurteilen, weil ich noch nie von ihm was gelesen habe, aus seiner Feder. Das denke ich mir dann schon, das ist dann schade, finde ich.
Ja. Das geht mir tatsächlich auch so. Also ich lese wirklich einfach gerne das Original, weil ich das Gefühl habe, das ist halt am nächsten dran. Das ist halt das, was die Person wirklich geschrieben hat. Und ich meine, wie gesagt, es gibt, wir wollen jetzt mal gar nicht alle bashen, es gibt durchaus Leute, die schreiben sehr gute Übersetzungen. Und
ja, natürlich.
Das sind aber, glaube ich, auch zum größten Teil, wie soll ich sagen, so ein bisschen verkannte Literaten, Leute, die wahrscheinlich selbst schreiben wollten und dafür hat es irgendwie nicht gereicht und jetzt übersetzen sie und machen das aber besonders gut. Und dann gibt es halt welche, die übersetzen, sage ich mal, mehr so ein bisschen technisch, so, ja, man kann es machen. Übrigens hat uns diese Übersetzerin damals auch erzählt, weil du gerade eben sagtest, mit verschiedenen Sprachen und so weiter. Es ist tatsächlich so, dass man immer nur in seine Muttersprache übersetzt. Also für alles andere wirst du normalerweise nicht...
Gar nicht gebucht.
Also vielleicht, wenn du wirklich bilingual aufgewachsen bist. Aber normalerweise, so selbst wenn du jetzt sagst, ich spreche super gut Französisch oder sowas, ist es sehr unwahrscheinlich, dass jemand sagt, okay, dann übersetzt doch mal ein Buch ins Französische, sondern du übersetzt eigentlich immer aus einer anderen Sprache in deine Muttersprache. Ich kann es auch nachvollziehen, dass man sagt, das ist so die Regel, denn letztendlich ist das einfach die Sprache, in der man sich am besten auskennt und in der man einfach am nuanciertesten, glaube ich, sich auch ausdrücken kann. So oder so, ich finde halt auch, wie du sagst, man kommt nicht näher ans Original ran, und wenn man die Möglichkeit hat, und natürlich muss man immer festhalten, nicht jeder spricht so gut eine andere Sprache, dass er in der Sprache das lesen kann. Und es ist natürlich frustrierend, wenn man wirklich auf einer Seite jedes zweite Wort nachschlagen muss.
Ist so.
Das ist aber natürlich auch echt reine Übungssache. Also mein Englisch hat sich auch dadurch, dass ich so viel in der Sprache konsumiere, einfach auch massiv verbessert. Natürlich, wenn ich heute einen Film gucke oder ein Buch lese, verstehe ich viel mehr, als ich es noch vor 10, 15 Jahren getan habe.
Ganz klar.
Und zum Beispiel für gewisse Bücher, gerade so Klassiker, da kann man ja auch wirklich mal, man kennt das irgendwie aus der Schule noch, diese Versionen sich kaufen, die entweder gewisse Wörter übersetzen, also unten oder hinten, oder teilweise, ich weiß nicht, für wie viele Bücher das es gibt. Mhm. Manchmal gibt es ja auch die, wo quasi links das Original ist und rechts dann die Übersetzung oder sowas. Das gibt es. Oder natürlich auch so im E-Book-Bereich ist es mittlerweile ja auch recht üblich, dass man Wörter quasi beim Lesen nachschlagen kann. Dass man einfach das auf das Wort klickt, ne? Und dann halt sagt, ja, das ist die Definition oder die Übersetzung. Also ich glaube, da gibt es mittlerweile auch einige Hilfsmittel, dass man sich da so ein bisschen eingroovt quasi. Und ganz ehrlich, am Ende des Tages, selbst wenn ihr jedes, weiß nicht, 15., 20. Wort nicht hundertprozentig versteht, das meiste kann man sich aus dem Zusammenhang irgendwie erschließen. Deswegen geht es mir oft so, dass ich Wörter nicht so gut übersetzen kann. Also ich finde simultan übersetzen auch eine wahnsinnig hohe Kunst, weil es mir oft so geht, dass ich denke, ich weiß genau, was es bedeutet, und trotzdem fällt mir gerade nicht unbedingt das deutsche Äquivalent dazu ein. Das ist so, weil man sich dann einfach, gerade wenn man halt so viel liest und so weiter, dann erschließt man sich die Sachen einfach, ohne dass man jetzt wirklich wie früher irgendwie stupide Vokabeln 1:1 quasi auswendig lernt. Das ist ja irgendwie auch das Schöne daran, dass man eine Sprache so ein bisschen organischer quasi lernt. Also so haben wir unsere Muttersprache ja auch gelernt. Das hat ja Unsere Eltern haben mir nicht immer auf alles gezeigt und gesagt, Wäscheständer, Boden, Kommode, keine Ahnung, sondern man hat es halt mit der Zeit irgendwie so aufgenommen.
Ach, deine nicht, oder was?
Vielleicht haben sie es auch gemacht, ich weiß nicht. Nein, ich glaube nicht, dass meine Eltern mir aktiv das Wort Wäscheständer beigebracht haben, aber wer weiß.
Nein,
ich frage meine Mama mal bei nächster Gelegenheit.
Nein, man unterhält sich mit Babys und kleinen Kindern und dann ist man bezieht die mit ein. Aber das wollte ich gerade auch nochmal kurz erwähnen, weil du es jetzt gerade ansprichst. Ich habe auch festgestellt, dass gerade bei Büchern, die so ein bisschen hochgestochener sind im Englischen, lese ich die echt lieber am E-Reader, weil man einfach dann übers WLAN, wenn der internetfähig ist, es direkt nachgucken kann.
Genau.
Es ist schon was anderes, als ständig mit dem Handy am Buch zu hocken, sich das zu unterstreichen und daneben hin zu kritzeln.
Da hat keine Lust.
Also wenn ihr da mal in der Übungsphase seid, sag ich mal, ist das mit einem E-Reader echt viel einfacher.
Ja, aber es lohnt sich halt wirklich. Also ich finde, es geht nichts drüber. Also da muss ich leider so sagen, wir haben ja ein bisschen die Zahlen gezeigt. Ich kann euch auch mal noch ein paar von diesen Statistiken verlinken. Wir haben einfach nicht viele andere Übersetzungen. Natürlich, wenn ich jetzt ein spanisches Buch habe oder sowas, dann lese ich das auch auf Deutsch.
Ich habe schon mal französische Bücher gelesen. Ich hatte ja mal so eine Phase, wo ich unbedingt gerne mein Französisch auffrischen wollte, weil ich es einfach eine schöne Sprache finde und ich ja gern in Frankreich in Urlaub gehe. Und dachte mir, ich taste mich mal so ein bisschen ran mit so Apps, also so Sprach-Apps und Büchern, und habe dann Bücher gekauft, die ich eben auf Deutsch gelesen habe, die aber im Original auf Französisch sind. Also gerade so Kinderbücher, die ja total einfach formuliert sind, einfach geschrieben sind. Aber das ist halt schon, da gucke ich halt nicht nur Wörter nach, sondern auch Grammatik. Und da ist es dann echt, wenn ich denke, oh Gott, das ist echt schon...
Boah, Subjunktiv, also, mein Endgegner. Habe ich bis heute nicht gerafft, was das soll. Ja,
ich habe mich reingetastet an den kleinen Prinzen, das war echt okay.
Ja.
Aber ich habe es dann auch verstanden, alles und Ding. Aber unterm Strich musste ich danach noch einen Film gucken, weil es hat mich echt angestrengt. Also es ist anstrengend.
Man muss sagen, dass, glaube ich, zum Beispiel Kinderbücher, ich habe das jetzt gerade eben auch gesagt, aber ich denke gerade, das ist vielleicht gar nicht der beste Ort, um anzufangen, weil man denkt, das wäre einfacher, aber das ist es gar nicht unbedingt, weil du gerade so in Kinderbüchern ja auch viel Formulierung drin hast, die halt nicht so Standard sind sozusagen, weißt du? Also seien es so, ja, so typische Kinderbegriffe oder auch so gewisse Redewendungen oder sowas.
Die kenne ich oft gar nicht, ja. Das,
ist das zum Beispiel ist auch was, wenn ihr jetzt sagt, ich gucke eigentlich nicht genug Filme auf Englisch und ich würde das lieber mal im Original gucken, würde ich nicht empfehlen, mit Komödien anzufangen. Man denkt vielleicht so, ah ja, Komödie, so locker, leicht, das ne, sowieso irgendwie nicht so der hohe Anspruch, das check ich. Komödien sind die Königsklasse, was eine fremde Sprache angeht, weil Humor einfach unfassbar schwer zu lernen ist. Weil das ist so die absolut höchste Kunst. Wortspiele generell, das sind so...
Außer es ist bloße Ironie und Sarkasmus, aber das, glaube ich, zählt in dem Fall nicht.
Ja, genau. Das wird natürlich funktionieren. Aber rein sprachlich ist Witz tatsächlich sehr, sehr, sehr schwer zu verstehen und zu lernen. Also ich würde da echt, weiß nicht, fast lieber mit einem Krimi anfangen oder sowas. Oder mit einem Drama vielleicht auch irgendwas, was ein bisschen langsamer funktioniert sozusagen. Denn gerade Komödien sind ja oft auch sehr, sehr schnell. Auch Kinderfilme und Kinderserien und so weiter. Ja. Da gilt das ähnlich. Also die sind gar nicht mal unbedingt die beste Wahl. Also dann fangt lieber mit irgendwas an, wie gesagt, so ein schönes Drama oder sowas, wo die Leute vielleicht auch gar nicht so ganz so viel sprechen, man sich viel irgendwie erschließen kann. Das,
oder
das
einfach einen ganz dummen Actionfilm, blöd gesagt. Also ich muss ja, ich habe relativ jung damit angefangen, englische Filme zu gucken, tatsächlich bevor ich englische Bücher gelesen habe. Mhm. Und da haben sich einfach Actionfilme bewährt, weil die Sätze sind erstaunlich kurz, es wird kaum gesprochen und das meiste davon ist jetzt nicht von höchstem literarischen Niveau.
Nee, da lernt man ein paar Flüche auswendig und dann passt das
ja eigentlich. Ja, aber ganz ehrlich, da fängt man halt auch klein an. Also, ja.
Ist eigentlich ganz gut und dann kann man sich so langsam weiter vorantasten.
Ich, genau. Ich muss auch sagen, gesprochenes Englisch verstehe ich auch immer noch, also jetzt sowieso, aber am Anfang, als ich angefangen habe, verstand ich gesprochenes Englisch immer noch leichter als dann das Geschriebene tatsächlich. Mhm. Ich weiß nicht, so im Zusammenhang, wie die sich unterhalten. Und dann bin ich umgestiegen auf Bücher und da würde ich tatsächlich euch den Tipp geben, fangt an mit Büchern, die ihr schon mal gelesen habt, wo ihr die Geschichte schon grob kennt, wo ihr wisst, okay, ich habe einmal eine Lateinklausur dermaßen verhauen, weil es ging nämlich um das trojanische Pferd. Aber
du dachtest, Geschichte kenne ich, oder was?
Nein. Ich habe das Wort Liebe... Ach Gott, meine Schwester wird mich hauen. Ich weiß jetzt nicht mehr genau. Also das Wort für Kinder und Geschenk ist sehr ähnlich. Nee, warte mal, war es Bücher, war es Geschenk? Nee, es war nicht... Nein! Waren es Kinder? Ich weiß nicht. Auf jeden Fall, die Trojaner machen ja dieses Pferd als Geschenk. Mhm. Und ich habe, glaube ich, statt Geschenk Kinder übersetzt. Und ich weiß nicht, warum. Und dann ergab es natürlich überhaupt gar keinen Sinn mehr. Ja, hier sind die Kinder, die euch Frieden bringen sollen. Ich so, hey, ich kenne doch die Geschichte eigentlich. Und ich bin nicht drauf gekommen, dass ich da einfach nur ein Wort übersetze. Und wenn ihr quasi an der Kernhandlung so vorbeifahrt, weil ihr ein Wort nicht kennt, also das werdet ihr nicht, weil ihr guckt es auf Englisch einmal nach. Und aber in der Klausur durfte ich halt nicht nachgucken, ist ja auch wurscht. Aber wo ihr einfach die Handlung schon grob kennt.
Genau.
Also tastet euch langsam ran, habt keine Angst vor fremden Sprachen und denkt auch immer dran, was ihr dadurch gewinnen könnt. Das war ja auch, weißt du noch, damals als Parasite rauskam, dieser südkoreanische Film, da war ja auch immer so im Gespräch, ja, wir müssen weniger übersetzen und lieber die anderen Sprachen mehr pushen, mit Untertiteln arbeiten. Da gewinnt man schon was. Das ist einfach eine ganz andere Art, Bücher zu lesen, Filme zu gucken, wenn man sich so in einem ganz anderen Kulturkreis auch befindet.
Habe ich tatsächlich auch, also bei Parasite zum Beispiel, den habe ich, glaube ich, auf Englisch geschaut, aber habe danach einfach interessehalber auch mal irgendwie ein, zwei Szenen auf Koreanisch angeschaut, nur mal zu sehen, wie soll ich sagen, wie so der Vibe ist quasi. Also natürlich ist das auch eine ganz andere Art zu Schauspielern irgendwie, das merkt man ja generell bei allem, was jetzt nicht super Standard Hollywood-mäßig ist, so gerade auch Französisch-Filme oder sowas zum Beispiel sind ja völlig anders vom Stil her oft.
Voll.
Was auf jeden Fall noch ein Trend ist im Filmbereich, den ich bitte in die ewigen Jagdgründe verbannt sehen möchte, und weißt genau, was ich meine, sind diese unfassbar schlimme Untertitel, die sie im amerikanischen Film geben.
Oh no!
Einfach so völlig unnötig. Also so im Disney-Bereich hast du das viel, da haben die haben sich ja so angewöhnt in den letzten Jahren, den Film immer nur so ein Worttitel zu geben. Aber dann hast du sowas wie Tangled und da heißt dann auf Deutsch Rapunzel.
Neu verfilmt.
Entschuldigung, aber wer kennt nicht das Märchen von Rapunzel? Um zumindest grob zu wissen, ah ja, das ist die im Turm eingesperrt war mit den langen Haaren und so. Und dann schreiben die hinter neu verfilmt. Und ich denke so, warum Rapunzel hat ausgereicht. Hätten sie jetzt Tangled direkt übersetzt und dann wäre es irgendwie, ja, wie hast du das übersetzt? Sowas wie verworren, wie sagt man bei Haaren? Verknotet? Yeah. Das wäre vielleicht ein bisschen strange gewesen. Aber der Film heißt Rapunzel. Warum steht dahinter? Neu verföhnt. Oder bei Frozen, die Eiskönigin, völlig unverfroren. Da kriege ich, ich verstehe das nicht.
Nein. Vor allem, wenn du mal überlegst, was das bedeutet. Wenn jemand völlig unverfroren ist, dann ist es doch so jemand, der total skrupellos ist und irgendwie so. Ne? Das ergibt doch einfach keinen Sinn in dem Zusammenhang. Oder neu verföhnt, weil okay, die Geschichte ist irgendwie neu.
Neu verfilmt und dann
neu
ist es so
neu aufgerollt, ne? Also neu, keine Ahnung. Aber neu verföhnt, nur weil sie Haare hatte. Das ist so belanglos an den, den Haaren herbeigezogen.
Das wäre noch ein besserer Untertitel gewesen. An den Haaren herbeigezogen, hätte ich besser gefunden als neu verföhnt.
Ja, ganz ehrlich, da sind die doch auf die Straße gegangen und haben so gesagt, so, hey, in der Fußgängerzone geben sie mir mal einen Untertitel, oder?
Quatsch, das waren irgendwelche Marketingmenschen auf Koks. Also, das kannst du mir nicht erzählen, dass das Menschen im vollen Besitz ihrer geistigen Kräfte sich ausgedacht haben. Aber gut, wir sind völlig vom Thema ab jetzt. Also, sagt uns auf jeden Fall gerne mal in den Kommentaren bei Instagram am besten. Oder schreibt uns eine Mail, wenn ihr oldschool seid oder was auch immer, wie es euch mit Übersetzung geht. Seid ihr mehr so Anja, dass ihr sagt, ihr lest hauptsächlich deutsche Übersetzungen oder lest ihr hauptsächlich im Original? Und wenn ja, warum oder warum nicht? Das würde uns mal brennend interessieren. Ob wir gerade sehr auf hohem Niveau gemeckert haben oder ob euch es bei einigen Dingen vielleicht auch so geht.
Ja, ihr könnt auch immer gerne sagen, wenn ihr völlig anderer Meinung seid und sagt, hey, sag mal, worüber redet ihr eigentlich?
Was labert ihr da?
Was laberst du?
Rapunzel neu verföhnt ist mein Lieblingstitel.
Nein, wenn das der Fall ist, schreibt uns nicht, wir blockieren euch. Aber nein, tun wir nicht. Aber
doch, aber ich würde blockieren, da bin ich eiskalt.
Ja, du schon.
Da bin ich völlig unverfroren.
Dann schreibt, wow, okay. Okay, Elsa, komm wieder runter, okay?
Sorry.
Und, wir diskutieren auch.
Wie geht das auf Deutsch? Sagen die, lass es los?
Das ist tatsächlich ein Film, den ich noch nie auf Deutsch gesehen habe.
Doch, den habe ich damals auf Deutsch im Kino gesehen, weil es den auf Englisch nicht gab, weil ich ihn in Flensburg geguckt habe und da gibt es keine englischen Filme. Und ich weiß, dass ich da rausgegangen bin und irgendwie ein bisschen enttäuscht war und auch dachte, boah, die Songs waren ja auch irgendwie gar nicht gut. Und dann, naja, habe ich ein paar Tage später den Soundtrack auf Englisch gehört und danach habe ich einfach wochenlang nichts anderes gehört, weil der so, so nice war auf Englisch und die Deutschen kann ich einfach nicht gucken, aber ja. Ja. Lustigerweise ist es bei mir, jetzt nochmal ganz kurz zum Abschluss, auch so ein bisschen Nostalgiefaktor. So diese Kinderfilme, sowas wie Mulan zum Beispiel, habe ich als Kind wahnsinnig oft geguckt. Den hatten wir auf Video und es war einer meiner Lieblingsfilme. Und da liebe ich das Original. Und ich habe den mal auf Englisch geguckt irgendwann und ich fand den einfach nicht lustig. Also, und ich lache bei den, in der deutschen Version, lache ich immer noch an denselben Stellen über dieselben dummen Witze, weil das einfach Otto ist und keine Ahnung, es ist lustig. Und im Original ist es ja Eddie Murphy, weil es ja auch ein etablierter Komiker ist im Prinzip. Und trotzdem dachte ich so, nö, finde ich nicht lustig. Weiß ich nicht. Das ist auch, oder auch Ein Königreich für ein Lama oder so zum Beispiel, finde ich auf Englisch auch nicht lustig. Das ist für mich Bully Herbig, der muss das Lama sprechen, sonst kann ich den Film nicht gucken.
Ja, das ist aber auch diese deutschen markanten Stimmen. Ich meine, eine Zeit lang haben ja gefühlt Bully und Otto
alles gesprochen. Ja.
Ich kann auch Ice Age nicht auf Deutsch, auf Englisch gucken, weil einfach, wenn Sid nicht von Otto gesprochen wird, das ist ja halt schon die halbe Miete einfach.
Das ist so, ja.
In dem Fall.
Der Ass ist noch grün, sind vor 2 Stunden nach Norden gezogen. Ich habe Ice Age schon ewig nicht geguckt. Den gönne ich mir mal wieder. Okay.
Ich liebe auch diese Szene, wo sie dann das Kind finden und Sid davon erzählt, dass er doch sein Weibchen betrogen hat. Sie sagt, wenn du dich mit jemand anders passt, dann wenigstens von deiner Fellfarbe. Und ich denke mir so, das ist einfach ein Rat fürs Leben, Leute.
So.
Man kann so viel mitnehmen aus Kinderfilmen, so, was so hinten überfällt, was die Kinder nicht verstehen, was nur für die Erwachsenen ist. Das ist so gut.
So ist es. Haben wir wieder was gelernt, Kinder?
Ja, so ist das. Kommt euch einfach gar nicht fremd, dann hat man solche Probleme nicht, ja.
Dann hat man solche Probleme nicht, genau. Und mit diesem weisen Rat entlassen wir euch jetzt.
Von Sid und mir und Jana.
Wir sind nämlich auch bald wieder an unserer nächsten Station angekommen. Und in der nächsten Folge haben wir dann wieder natürlich 3 Bücher für euch. Welche verraten wir euch jetzt noch nicht? Willst du schon mal ein bisschen anteasern, was das Thema ist? Sagen wir mal so, okay, weißt du was? Wir machen das anders. Anja hat heute an einer Stelle in dieser Folge einen kleinen Hinweis darauf gegeben. Ne?
Ja.
Du erinnerst dich?
Ja.
Dann belassen wir das mal bei. Genau, also hinterlasst uns mal einen Kommentar, was ihr meint, was es sein könnte. Ihr müsst euch noch ein bisschen gedulden, aber wir hören uns dann in der nächsten Folge.
Genau, nächsten Monat. Macht's gut, bis dahin, ihr Lieben. Tschüss.
Ciao.